Und so freue ich mich, dass wir heute diesen Abend miteinander über das Leben und über die Gnade nachdenken können, erkannt werden im Blick der Güte, eine Interpretation des alten Wortes Gnade. Wir hören jetzt den Vortrag. Es wird keine Predigt, sondern ein Vortrag. Fulbert Stefensky hat 2013 den ökumenischen Predigtpreis im deutschsprachigen Raum überreicht bekommen. Und interessant ist, dass eine Wirtschaftsstiftung diesen Preis ausgelobt hat, weil es ihnen um das Wort geht und um die Kultur der Sprache und die Kultur des Wortes. Und da haben sie auch diesen Preis, diesen ökumenischen Predigtpreis ausgelobt.
Meine Damen und Herren, als ich noch lehrte in Hamburg an der Universität, habe ich gerne Folgendes gemacht. Ich habe eine Geschichte, eine biblische Geschichte oder eine Geschichte aus der Tradition mitgebracht in ein Seminar. Gerne ein knorriges Stück. Ich habe gefragt, was findet ihr charmant an diesem Stück? Die Frage hat eine gewisse Hilflosigkeit ausgelöst. Also sie haben vielleicht geantwortet, also formgeschichtlich könnte man Folgendes sagen und traditionsgeschichtlich dieses. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht, sondern was findet ihr charmant an diesem Text? Und wie gesagt, das ist eine ungewöhnliche Sache, unsere eigene Tradition charmant zu finden. Aber ich glaube, man kann auf Dauer nur an etwas glauben und etwas weitersagen, was man charmant gefunden hat, was man schön gefunden hat. Und das ist gar nicht so leicht, die Schönheit zu finden, weil wir sie zu gewohnt sind. Ich bin eben von Luzern gekommen, diese wundervolle Strecke, an Einsiedeln vorbei, nach St. Gallen, und habe, wie man das so tut, ein Buch gelesen. Und plötzlich denke ich, was mache ich da? Diese schöne Strecke, ich nehme sie nicht wahr. Und habe mir dann mein Buch weggelegt. Und so ist es mit der christlichen Sprache, der kirchlichen Sprache sehr oft, dass wir eine verwohnte Sprache haben. Wir wohnen in einem schönen Haus und nehmen die Schönheit dieses Hauses selten wahr oder nicht genug wahr. Gnade. Ich versuche zwei Zugänge, einen ersten eher meditativen und einen zweiten eher systematischen Zugang. Der meditative: ich versuche, die Geschichte vom verlorenen Sohn auszulegen, und zwar in verschiedenen Stimmen. Ich nenne sie kurz, Sie kennen sie sicher, der Mann mit den zwei Söhnen, der eine sagt, Vater, gib mir mein Erbe, zahl's mir aus, ich will gehen. Der Sohn packt seine Sachen, er verprasst sein Erbe im fremden Land, es kommt die Hungersnot, die ihn kaum noch ernähren kann, und dann kommt er zur Besinnung und sagt, ich will zu meinem Vater zurückgehen und ich will zu ihm sprechen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, aber vielleicht könnte ich noch dein Tagelöhner sein. Der Vater sieht ihn kommen von Weitem, es jammert ihn, heißt es in der Luther-Übersetzung. Es jammert ihn, er lief ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn. Der Vater spricht zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, bringt einen wundervollen Ring, schlachtet das Mastkalb, lasst uns essen, fröhlich sein, Musik haben und tanzen. Denn mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und dann war der älteste Sohn, der nie weggegangene, der nie den Vater verlassen hat. Er kommt vom Feld, hört die Musik, er wird zornig, er wollte nicht zum Fest. Ich habe dir gedient, sagt er zum Vater. Ich habe deine Gebote nie übertreten. Du hast mir nie ein Böcklein für mich und meine Freunde gegeben zum Fest. Und der Vater sagt zu ihm, du sollst mit uns fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich lasse jetzt einige Stimmen sprechen. Zuerst der Sohn, bevor er weggeht. Ich kann nicht atmen hier. Du erdrückst mich mit deiner Größe. Immer schon weißt du, was ich brauche, was gut für mich ist, was ich tun und lassen soll. Du hältst mich besetzt mit deiner Souveränität und Güte. Deine Größe umzingelt mich und macht mich zu einem Zwerg. Deine Unfehlbarkeit ist meine Sünde. Deine Überlegenheit macht mich zum Unterlegenen. Schämst du dich nicht deiner Allgegenwart, spricht der Sohn. Der Vater, geh weg. Der Sohn, gib mir mein Erbe. Der Vater, was willst du von mir? Der Sohn, gib mir meinen Anteil an deiner Macht, an deinem Wissen. Teile mit mir die Kälte deiner Souveränität und entlass mich aus dem Gefängnis deiner Gnade. Der Vater, geh weg. Der Sohn, noch darin zeigst du dich groß, dass du mich gehen lässt. Ich werde dich nicht los, Wächter meines Gefängnisses. Kämpfe mit mir, halte mich zurück und verstelle mir den Weg meiner Freiheit. Erst wenn ich sie gegen dich erobert habe, gehört sie mir. Geschenkte Freiheiten sind faule Freiheiten. Der Sohn, im Rausch der Freiheit, weggegangen vom Vater. Ich habe mich gewonnen, ich bin ihn los. Er ist nicht mehr mein Gewissen, er ist nicht mehr mein Verstand, er ist nicht mehr der Herr meiner Wünsche. Zum ersten Mal bin ich. Mein Name ist nicht mehr Vaters Sohn. Ich bin nicht mehr sein Geschöpf, ich bin mein eigener Schöpfer. Ich bin, der ich bin, weniger nicht und mehr kann ich nicht sein. Die Stimme einer alten Frau. Er ist, der er ist, nur noch das, mehr nicht. Er ist der Herr seiner bescheidenen Träume geworden, der Meister seines eigenen Gewissens. Er ist verantwortlich, aber nur noch sich. Er ist besorgt, aber nur noch um sich. Nicht, dass er den Vater verlassen hat, ist seine große Schuld. Vielleicht musste er gehen und sich dem Alten entwinden. Aber er hat sich falsche Erbstücke ausgesucht, die Macht ohne Güte, das Wissen ohne Weisheit, die Souveränität ohne Gnade. Man berichtet, dass er sein Erbteil mit Huren verprasst, dass er es versäuft und verfrisst. Wäre es nur so. Er hätte wenigstens die Wärme der kurzen Nächte und das flüchtige Vergnügen des Rausches. Nein, er verprasst nichts, er benutzt. Er vermehrt sein Wissen ohne Gewissen. Er ist der Meister der Kälte geworden. Was er anfasst, wird zu eisigem Gold. Nur seine Niederlage wird ihn retten. Sein Ruin wird seine letzte Gnade. Das Selbstgespräch des Sohnes im Hunger. Er hat mich gewarnt, aber er hat mich nicht zurückgehalten. Er hat mich ins Messer laufen lassen. Gelaufen bin ich selbst. Könnte ich meine Wege wieder gehen? Könnte ich wenigstens wieder gut machen? Könnte ich die Wunden heilen, die ich geschlagen habe? Ich kann es nicht. Ich bin ausgeliefert. So will ich denn sein, der ich bin. Einer ohne Waffen. Einer ohne Gegenwehr. Ausgeliefert der eigenen entsetzlichen Vergangenheit. Ratlos und hungernd nach dem Leben, das ich verspielt habe. Wenn du der Sünden gedächtest, wer könnte vor dir bestehen? Ich kann nicht bestehen. Ich bin vernichtet vor den Augen seiner Reinheit. Meine trostlose Qualität ist höchstens meine Reue. Meine trostlose Qualität ist, dass ich gelernt habe, ich zu sagen in meinem Verrat. Ich habe dich verlassen. Es waren nicht die Umstände, die mich weggeführt haben. Ich habe das Erbe verspielt, und ich werde nicht wie jener feige Erste sagen, das Weib, das du mir gegeben hast, hat mich verführt. Das also kann ich, und ich werde wenigstens jene letzte meine Größe nicht verraten, die Größe schuldig zu sein. So also werde ich sprechen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich hoffe auf wenig. Vielleicht kann ich Knecht sein im Haus der Fülle. Eine theologische Überlegung zur Lage des verlorenen Sohnes. Er ist verloren, er beruft sich auf nichts mehr, wenigstens auf sich selbst. Er argumentiert mit nichts anderem als der grundlosen Barmherzigkeit jenes Vaters. Gnade hat keinen Grund außer der Gnade. Er argumentiert mit seiner Armut. Ich bin zu gering, sagt er. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er lernt die große Kunst der Bedürftigkeit. Nein, einer, der sich mit eigenen Künsten, Tricks und mit den eigenen Manövrieren durch das Leben schlägt, der kann einem nicht sympathisch sein. Aber auf einen, der keine Argumente mehr hat, wird man aufmerksam. Er verliert sein Gesicht vor der Güte, dieser Weggegangene. Er lernt, dass er nichts vorzuweisen hat. Er spricht wie jener Zöllner aus der alten Geschichte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Er hat jedes Recht auf Berufung aufgegeben. Die letzte Hinterlist und der letzte Hintersinn sind ihm abhanden gekommen. Der Schlaukopf hat seine Schleue verloren. Er weiß nur das eine, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue. Nein, das ist keine Selbstmissachtung. Es ist die größte menschliche Größe, die man sich denken kann, zur eigenen Bedürftigkeit zu stehen. In dieser Größe kann man nicht groß sein. Man ist gering. Man ist sich selbst enteignet und angewiesen auf Barmherzigkeit und Treue. Und so ist das Eingeständnis der Bedürftigkeit die Möglichkeit der Versöhnung mit dem verlassenen Vater. Der Vater im Gespräch mit einem vernünftigen Alten. Der Vater, er kommt. Ich sehe ihn, abgerissen, in Lumpen, verhungert, gedemütigt. Er zögert. Ich laufe ihm entgegen. Ich vergesse mich. Der vernünftige Alte, langsam. In deinem Alter, in deiner Position läuft man nicht. Geh gemessen. Sei sparsam mit deiner Güte. Vor der Vergebung kommt das Urteil. Vor der Gnade kommt das Bekenntnis. Du hast ihn geküsst, bevor er bekannt hat. Vor der Güte kommt die Strafe. Was rechtfertigt den Ring, den du vorgesehen hast, das teure Gewand, die Musik und die Tänze? Der Vater, seine Nacktheit rechtfertigt das Gewand. Seine Schande braucht die Schönheit. Er verdient es nicht mehr, mein Sohn zu heißen. Darum nenne ich ihn Sohn. Der alte Vernünftige, es geht ums Prinzip und die Ordnung der Dinge, die du nicht umstoßen kannst in deiner gütigen Willkür. Unsere alte Weisheit lehrt dich, die Tugend soll belohnt, die Schuld gebüßt werden. Jeder ist seines Glückes Schmied, sagt sie. Er hat sein Glück verspielt. Gib ihm eine neue Möglichkeit, aber als Knecht, nicht als Sohn. Er soll gedemütigt werden. Das ist seine Gnade. Und das ist sein Anfang. Der Vater, keiner soll gedemütigt werden, nicht einmal durch Vergebung. Darum Musik und Tanz und Wein. Der älteste Sohn, für ihn lässt du singen, für ihn tischst du auf und lässt du tanzen. Für mich hat niemand aufgespielt. Ihm gibst du über alle seine Wünsche hinaus. Warum? Der Vater, er war verloren. Ist es Grund genug? Der Sohn, der Älteste, wird ein Ruin belohnt mit Ringen? Gegen alle Regeln des Lebens werden die Niederlagen belohnt mit Tänzen? Du setzt die Gesetze außer Kraft. Deine grundlose Güte erlaubt sich das Recht, mit Füßen zu treten. Warum? Der Vater, er war tot. Jetzt lebt er. Ist das Grund genug? Der ältere Sohn, ich habe dir gedient, ich habe die kurzen Nächte ertragen und die Mühen des Tages. Ich habe an dich gedacht, nicht an mich. Wer hat die Tänze und wer hat die Mastkälber verdient, wenn nicht ich? Für meine Feste gab es kein Lamm. Der Vater, warum hast du es dir nicht genommen? Der ältere Sohn, ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe kein vorzeitiges Erbe verlangt. Ich habe keinen Lohn verlangt für die tägliche Plage. Ich habe nicht nach einem anderen Leben geschielt. Ich habe dich nicht verlassen. Der Vater: Du hast recht, aber mehr als dein mageres Recht hast du nicht. Der Sohn: Mein Leben habe ich dir geopfert. Der Vater: Barmherzigkeit will ich und kein Opfer. Verschiedene Diskussionsbeiträge über den Fall verlorener Sohn. Der Theologe, der Fromme: Und außerdem sind wir vor Gott, unserem Vater, immer schon verloren. Wie immer jener Sohn sich entschieden hätte, Sünder sind wir alle und zu jeder Zeit. Aber wir sind ja auch alle und jeder zu jeder Zeit gerechtfertigt durch die Gnade und das Blut Christi. Die Stimme der alten Frau: Billige Verlorenheit, billige Gnade, billige Vergebung, Zechen auf Christi Kreide. Ein Jurist: Außerdem kann Begnadigung erst am Ende eines Prozesses der Aufdeckung, der Abwägung aller Umstände und der Strafe kommen. Bei guter Führung kann man eine Begnadigung erwägen. Die alte Frau: Der Vater ist ein Anarchist. Er stellt die Rechtsordnung auf den Kopf. Die Gnade steht am Anfang. Sie gebiert die Sohnschaft und die neue Seele des Verlorenen. Eine Psychologin: Und außerdem sind Sünde und Schuld vormoderne Begriffe, mit denen die Kirche den Menschen Angst einjagt. Wir sind die Produkte unserer Umwelt und der gesellschaftlichen Umstände. Wir können nichts dafür und können nichts dagegen. Die weise Alte: Das ist Verrat an der Würde des Verlorenen. Seine Ehre ist es, schuldig zu sein und nicht nur Rädchen im Weltlauf der Dinge. Gnade hat keinen Grund außer der Gnade. Das war sozusagen die Ouvertüre zum Ganzen. So, jetzt wird's trockener, etwas systematischer, eben theologischer. Und dazu lese ich zunächst einige Sätze, frei zusammengefügt, aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Die fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Ihr habt den Geist von Söhnen und Töchtern empfangen, durch den wir rufen: Aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Fleisch, Geist in diesem Kapitel des Römerbriefes. Ich möchte jetzt mal in ihre Köpfe schauen, was Sie gehört haben. Ich war neulich in einem Gottesdienst, da wurde dieses Kapitel, das 8. aus dem Römerbrief, vorgelesen und eine Frau stöhnte unwillig neben mir: O Paulus, du mit deinem Fleisch und Geist, komm auf den Boden. Ich behaupte, hier wird der Grund dessen genannt, was wir Gnade nennen. Aber ich nehme einen anderen Schlüssel, um ihn aufzuschließen, diesen charmanten Begriff. Nämlich ein Liebesgedicht der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral. Es ist Scham übersetzt. Ich lese es. Man könnte es auch als Gebet hören. Scham. Wenn du mich anblickst, werde ich schön, schön wie das Riedgras unterm Tau. Wenn ich zum Fluss hinuntersteige, erkennt das hohe Schilf mein selges Angesicht nicht mehr. Ich schäme mich des tristen Munds, der Stimme der Zerrissenen meiner rauen Knie. Jetzt, da du mich herbeigeeilt betrachtest, fand ich mich arm, fühlt ich mich bloß. Am Wege trafst du keinen Stein, der nackter wäre in der Morgenröte, als ich, die Frau, auf die du deinen Blick geworfen, da du sie singen hörtest. Ich werde schweigen. Keiner soll mein Glück erschauen, der durch das Flachland schreitet, den Glanz auf meiner plumpen Stirn nicht einer sehen, das Zittern nicht von meiner Hand. Die Nacht ist da, aufs Riedgras fällt der Tau. Senk lange deinen Blick auf mich, umhüll mich zärtlich durch dein Wort. Schon morgen wird, wenn sie zum Fluss hinuntersteigt, die du geküsst von Schönheit strahlen. Das Gedicht von Gabriela Mistral. Die Geliebte. Sie ist ein Mensch mit drei Blicken. Ein erster Blick, nachdem sie sich selbst angeschaut wurde. Wenn du mich anblickst, werde ich schön, schön wie das Riedgras unterm Tau, wenn du mich anblickst. Sie erkennt eine Schönheit, die ihren Grund nicht in ihr selbst hat. Sie ist kein Narziss, sie stellt ihre Schönheit nicht fest, indem sie in den Spiegel schaut. Die Frau ist ein exzentrisches Wesen. Sie hat ihr Zentrum nicht in sich selbst, sondern im Blick der Liebe, mit dem sie angesehen ist. Wenn du mich anblickst, werde ich schön, schön wie das Riedgras unterm Tau. Wenn sie nur auf sich selbst schaut, das ist ihr zweiter Blick im Gedicht, dann entdeckt sie keine große Liebenswürdigkeit. Sie entdeckt, wie es dort heißt, den tristen Mund, dessen sie sich schämt, die rauen Knie, die zerrissene Stimme. Die wundervolle Schauspielerin Hanna Schygulla hat einmal gesagt, ich schaue heutzutage nicht mehr so viel in den Spiegel, denn die Augen, mit denen man sich selbst anschaut, sind nicht die Augen, in denen man am besten aufgehoben ist. Die Augen, mit denen man sich selbst anschaut. Dagegen die Geliebte, wenn du mich anblickst, werde ich schön. Die eigenen Augen und was sie sehen, rechtfertigen uns nicht. Vielleicht wird der zweite Blick, mit dem man sich selbst sieht, noch schmerzhafter, nachdem man selbst angeschaut wurde mit dem Blick der Liebe. Die Geliebte weiß und jeder Geliebte weiß, ich bin doch nicht die, die der Liebhaber oder die Liebhaberin sieht. Er sieht etwas in mich hinein, was eigentlich in mir kaum zu finden ist. Ich bin doch die mit der plumpen Stirn und der zitternden Hand. Es ist für jede Geliebte, jeden Geliebten nicht leicht, dem Blick zu trauen, der uns schöner findet, als wir sind. Es ist nicht leicht, sich schön finden zu lassen, wenn man sich selbst kennt. Der dritte Blick der Geliebten im Gedicht, schon morgen wird, wenn sie zum Fluss hinuntersteigt, die du geküsst, von Schönheit strahlen. Die Geliebte lässt sich nicht bannen durch den Blick auf das eigene Ungenügen, durch die plumpe Stirn. Sie bringt die schwere Kunst der Demut auf, dem Blick der Güte zu glauben, der sie schön findet. Sie bringt es fertig, keine Einwände zu finden gegen die Augen, die ihre Schönheit sehen. Meine verstorbene Frau und ich haben das Lied von Paul Gerhardt besonders geliebt, »Du meine Seele singe«. In der letzten Strophe heißt es, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Meine Frau hat immer gesungen, ich eine schöne Blum. Ich habe gesungen, wahrscheinlich war ich protestantischer, ich eine welke Blum. Aber es sind zwei Erfahrungen derselben Sache, die Erfahrung des eigenen Ungenügens und die größere und die endgültigere Erfahrung der eigenen Schönheit und Ganzheit vor den Augen der Güte. Schon morgen wird, wenn sie zum Fluss hinuntersteigt, die du geküsst, von Schönheit strahlen. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich schon lange, was das mit dem Paulustext zu tun hat, den ich am Anfang angedeutet habe. Ich behaupte, das Gedicht ist eine Auslegung jenes 8. Kapitels aus dem Römerbrief. Ich gebe zu, Paulus ist nicht ganz so poetisch wie Gabriela Mistral. Er ist ja auch ein Mann und er denkt lieber, als er dichtet. Aber was sagt Paulus? Wir sind nicht die Garanten unserer selbst. Wir müssen uns nicht selbst schön finden. Wir sind nicht unsere eigenen Lebenszeugen. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht einmal unsere Gebete gelingen uns, weil sie gut sind, sondern weil sie gehört werden von den Ohren der Liebe. Ein schöner Vers im 8. Kapitel des Römerbriefes. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Eine kleine Anekdote zwischendurch. Ich habe viel mit Pfarrern und Pfarrerinnen gearbeitet und es gab natürlich immer Morgenandachten, Abendandachten mit dem Vater Unser. Und einmal sah ich einen Pfarrer, der die ganze Woche das Vaterunser nicht mitbetete. Und da Pfarrer gewöhnlich nichts gegen das Vaterunser haben, hat mich das interessiert. Und ich fragte ihn, warum er das nicht mitbetet. Er sagte, dieses hehre Gebet spreche ich nur, wenn meine Seele völlig mit jedem Wort übereinstimmt. Er wollte das Gebet durch sich selbst und seine Ganzheit rechtfertigen. Er hat nicht an das schöne Wort gedacht, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist trägt unsere Gebete mit seinem Seufzen. Nach dem Fleischleben hat bei Paulus nichts mit Sexualität zu tun. Das heißt, bei Paulus unter dem Zwang zu stehen, sich selbst schön und ganz finden zu müssen. Unter dem Zwang zu stehen, Garant seiner selbst zu sein, sich selbst zu bezeugen durch Frömmigkeitswerke, durch die eigene Stärke, durch religiöse Materialien oder wodurch auch immer. Nach dem Fleischleben heißt unter dem Zwang stehen, sich selbst schön finden müssen und die Kraft der Ganzheit in sich selbst zu vermuten. Das Gesetz des Geistes, von dem Paulus spricht, befreit von dem Zwang, sich durch sich selbst zu rechtfertigen. Wir sind exzentrische Menschen, wie jene Geliebte es war. Wir sind nicht in uns selbst geborgen, wie jeder Geliebte nicht in sich selbst geborgen ist, sondern im Herzen dessen oder derer, die ihn liebt. Wir sind in Christus, wir sind in Gott geborgen, wie diese vielen Formeln heißen. Nicht in uns, nicht in unserer eigenen Stärke. An die Gnade glauben heißt darauf zu verzichten, Rechtfertiger seiner selbst zu sein, sich selbst gebären müssen, sich selbst Vater und Mutter sein müssen. Der Versuch, sein eigener Lebensmeister zu sein und sich selbst zu erjagen, sich durch sich selbst zu rechtfertigen, das heißt bei Paulus im Fleisch leben. Und das führt in die Zwänge, die Paulus beschreibt. Gnade ist bei Paulus immer mit Freiheit verbunden und dem Fleisch nachleben, also sich selbst gebären müssen, ist immer mit Zwang verbunden bei Paulus. Man kann sich nicht selbst beabsichtigen, ohne sich zu verfehlen. Man kann sich nicht selbst bezeugen, ohne der Verurteilung zu verfallen. Der erste Vers des 8. Kapitels, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Der Römerbrief hat viele Formeln für diese Tatsache, dass wir nicht in uns allein beheimatet sind, wie kein Geliebter in sich allein beheimatet ist. Wir sind in Christus, heißt es da, Christus in uns, wir im Geist, der Geist in uns. In Christus sein, in einem anderen Sein, nicht sich selbst gehören. Was heißt das? Was heißt diese Form der Selbstenteignung? Wer will das eigentlich? Es gibt Enteignungen, Besetzungen, die den Menschen von sich selbst wegreißen, seine Freiheit, seine Gedanken, seine Lieder zerstören. Es gibt Besetzungen, die uns die Gefangenschaft des eigenen Herzens gar nicht mehr erkennen lassen. Aber das meinen nicht diese vielen Formeln in Christus, im Geist, wir in ihm. er in uns. Sie meinen den mystischen Austausch der Liebe. Denn so sagen es auch die Liebeslieder. Du bist mien, sagt das ganz Alte. Ich bin dien, deshalb du gewiss sien. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin, du musst auch immer darin sehen. Du bist mein, ich bin dein, verloren ist das Schlüsselin, du musst auch immer da rein sein. Wir in Christus, Christus in uns. Und so sagt es die kecke Strophe von Gott ist in der Mitte von Gerhard Terstegen. Ich senk mich in dich hinunter, ich in dir, du in mir. Lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Das ist keine mystische Frechheit, das sind Liebeslieder. Als Geliebte haben wir unsere Authentizität nicht in uns selbst. Wir sind auf eine gewisse Weise nicht die, wir sind. Wir sind die, als die wir angesehen werden. Wenn du mich anblickst, werde ich schön, schön wie das Riedgras unterm Tau. Das ist leicht gesagt und schwer zu glauben. Als Gegenfigur zu der Geliebten in Gabriela Mistrals Gedicht setze ich Stiller, also die Romanfigur von Max Frisch. Stiller besteht auf seiner eigenen Ganzheit und er scheitert an dir. Er leidet an der neurotischen Sehnsucht nach einem ganzen Ich. Sein Leben ist ein großer Fluchtversuch aus seinem Hier und Heute. Er vertraut sich keinen anderen Augen an als den eigenen. Aber vor dem unerbittlichen Gericht seiner eigenen Augen ist er stets als Versager verurteilt, als Halber, als Fragment, das sich selbst unerträglich ist. Er hält es nicht in sich aus. Und so beginnt der Roman mit der großen Geste der Verleugnung seiner selbst. Der erste Satz heißt, ich bin nicht Stiller, ich will nicht sein, der ich bin. Dem Blick der Güte ist nicht leicht zu glauben. Es ist schwer, sich trösten zu lassen und man braucht eine hohe Lebenskraft dazu, sich als Fragment und doch als Nicht-Verurteilter wahrzunehmen. Max Frisch sagt von seinem Stiller, er ist nicht bereit, nicht imstande, geliebt zu werden als der Mensch, der er ist. Und daher vernachlässigt er unwillkürlich jede Frau, die ihn wahrhaft liebt. Denn nehme er ihre Liebe wirklich ernst, so wäre er ja genötigt, sich selbst anzunehmen. Davon ist er weit entfernt. Zwei Figuren, dieser Stiller mit seiner unstillbaren Sehnsucht und unter dem Zwang, sein eigener Meister zu sein und sich selbst und anderen zu genügen. Die zweite Figur, die Geliebte in Mistrals Gedicht, sie ist, weil sie angesehen ist und sie lässt sich ansehen und wird schöner, als sie ist. Und so entkommt sie der Panik, sich selbst zu bezeugen. Gnade. Man kann auch die schönsten Begriffe unserer Tradition missbrauchen. Es gibt keine ungeschändeten Begriffe in unserer Tradition. Und so ist es auch mit Gnade. Bei der Interpretation der Gnade oder der Rechtfertigung des Menschen im Blick der Güte lag immer die Gefahr nahe, diese zu interpretieren als die Differenz zwischen der Größe und Überlegenheit Gottes und der Schwäche und der Unwürdigkeit des Menschen. Gnade war also nicht als Liebe interpretiert, sondern als die pure Überlegenheit Gottes über den sündigen Menschen. Ich lese aus einem Religionsbuch für die Oberstufe. Bevor Gott den Menschen schuf, um ihm seine Liebe und Gnade zu schenken, ist er bereits von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gemessen an seiner ewigen Herrlichkeit werden alle menschlichen Freuden und Sorgen zweitrangig. Gott kann auch ohne uns sein, wir dagegen brauchen ihn, wir sind völlig von ihm abhängig und der einzige Sinn unseres Lebens ist es, diesen Gott vertrauen zu verherrlichen. Wenn Gott den sündigen Menschen verwerfen wollte, widerführe ihm nur volle Gerechtigkeit. Wenn wir uns seiner grundlosen Gnade erfreuen dürfen, haben wir deswegen keine Ansprüche oder kritische Fragen an Gott zu richten. Soweit der Text des Religionsbuches. Ein sehr frommer Text, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieser Autor nicht ein genaues Porträt des Satans geliefert hat. Nur der Satan genügt sich selbst, oder wie die Theologen, ist a se. Der Autor des Religionsbuches beschreibt einen, der unabhängig ist und also kein Liebhaber ist. Ein Liebhaber ist nie unabhängig. Der niemanden braucht, dessen Licht dazu da ist, uns zu blenden, und der blasphemische Satz, vor dessen Helligkeit unsere Freuden und Sorgen zweitrangig werden. Setzen Sie einfach nur konkrete Sachverhalte in diesen Satz ein. Vor dessen Größe die Schändung der Frau oder die Folter des Mannes zweitrangig werden. Sehen Sie, wie blasphemisch dieser Satz ist. Einen Gott, der unsere Freuden und Sorgen, unseren Hunger, unseren Schmerz, das Brot der Armen und die Folter der Gequälten zweitrangig macht vor lauter Majestät, dem sollte man lieber nicht huldigen und nicht trauen. Ein Liebhaber ist er jedenfalls nicht. Hungrig nach unserem Blick ist er nicht. Wir sagen in unseren Kirchen mit leichter Zunge, dass Gott die Liebe ist, und sprechen ihm oft alles ab, was ein Liebhaber ausmacht. Das Begehren, die Sehnsucht, die Bedürftigkeit, die Abhängigkeit. Gott ist bedürftig, er ist liebesbedürftig, wie jeder Liebende die Liebe des Geliebten braucht. Wir haben Gott zu lange essentiell als Herrn gesehen und nicht als Liebenden. Ich habe das Wort Herr nicht ungern und ich benutze es auch. Mit diesem Wort trete ich mir selbst in den Weg und sage, dass ich nicht der Herr der Welt bin, ich nicht der Herr der Atemluft und des Wassers meiner Enkel bin. Das ist wahr. Aber es ist kein essentielles Wort, das Wort Herr, sondern ein Wort, das gegen mich auftritt. Gott ist die Liebe. Wir sind sehr oft fasziniert von der eigenen Nichtigkeit. Es wäre, als wenn die Geliebte fasziniert wäre von ihrem tristen Mund oder der rauen Knie, wie es heißt. Es ist wahr, vor dem reinen Angesicht Gottes erkennen wir unseren tristen Mund und die raue Stimme. Wir erkennen unsere Schuld. Vor einem, der liebt, wird unser Ungenügen viel dramatischer als vor einem, der nur Herr ist. Aber das letzte Wort im Gedicht der Geliebten, das nicht die eigene Nichtigkeit, sondern jene mutige Erkenntnis nennt, die auch die erste im Gedicht ist, wenn du mich anblickst, werd ich schön. Wir sind nicht die Garanten unserer selbst. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Diese Wahrheit hat zwei Töchter. Die eine, die Freiheit. Die andere, die Gewaltlosigkeit. Die Tochter Freiheit ist vielleicht die protestanteste unter den beiden Töchtern. Nichts ist mehr lebensrettend, außer jenem Blick der Güte und der Gerechtigkeit, die wir zu tun haben. Darüber spreche ich aber jetzt nicht. Nichts ist mehr lebensrettend außer dem Blick der Güte. Weder die eigene Religiosität, noch die psychologischen Selbstversuche, weder die biblischen Wörtlichkeitszwänge, noch die richtige Sexualitätsform, noch eine apostolische Sukzession, noch ein besonderes Priestertum. Nichts ist mehr lebensrettend. Nichts mehr muss sein, wenn der Blick der Güte ist. Der Begriff Gnade betreibt Entgötzung. Nichts ist heilsnotwendig außer Gott. Nicht der gegenwärtige Staat, nicht die gegenwärtige Kirche, nicht das gegenwärtige Wirtschaftssystem. Freiheit und Skepsis gehen zusammen. Freiheit und Frechheit haben immer miteinander zu tun. Die zweite Tochter jener Wahrheit, die Gewaltlosigkeit. Auf sich selbst setzen, unter dem Zwang stehen, sich selbst zu bezeugen, also nach Paulus unter dem Fleisch zu leben, hat immer hohe Anteile an Aggressivität und Gewalt. Der Glaube daran, gerettet zu sein, vor den eigenen Rettungsversuchen, der Glaube an die Gnade und die Rechtfertigung im Blick der Güte Gottes, ist das Charmanteste, was unsere Tradition überliefert, mit dem Begriff Gerechtigkeit. Gnade heißt im Lateinischen gratia. Das hat mit graziös zu tun. Es ist ein graziöser Begriff. Der Satz von der Gnade gilt nicht nur innerreligiös. Er ist eine menschliche Grundwahrheit, wie alle religiösen Sätze auch menschheitlichen Sätze sind. Der Satz, der heißt, ich bin, weil ich angesehen bin, ich stehe nicht unter dem Zwang, mir selbst Vater und Mutter zu sein, ich stehe nicht unter dem Zwang, mein absoluter Meister zu sein. Wenn ich daran glaube, kann ich etwas sehr Heilsames tun, ich kann mich verlassen. Sich verlassen in einem ersten Sinn, ich verlasse mich auf den Blick, in dem ich geborgen bin, ich vertraue. Sich verlassen in einem zweiten Sinn, ich bin nicht gezwungen, an mir selbst zu kleben, mich dauernd selbst wahrzusehen, mich dauernd selbst zu beachten. Meinen eigenen Namen kenne ich nur halb, Gott kennt ihn, das genügt. Ich muss jetzt etwas kürzen, sonst trifft mich der Spruch der Bibel, wer viel redet, wird der Sünde nicht entfliehen. Ja, dass wir noch etwas Zeit haben. Vielleicht, ich muss mich selbst bezeugen, ich kann Fragment sein, besonders im Alter, in der Krankheit, in der Schwäche, in der Nähe zum Tod, lernt man am tiefsten, dass man sich nicht in der eigenen Hand bergen kann. Alte Menschen werden hilflos, sie sind immer weniger Souveräne des eigenen Lebens. Wir haben an Stärke verloren, wir brauchen Hilfe, wir werden bedürftig und Bedürftigkeit ist der Grundzug aller Humanität. Angenommene Bedürftigkeit ist der Grundzug aller Humanität. Je geistiger ein Wesen ist, umso mehr erkennt es an die eigene Bedürftigkeit. Erkennt es an, andere zu brauchen und nicht in sich selbst zu stehen. Je geistiger ein Wesen ist, umso mehr weiß es, dass es sich nicht selbst gebären und vollenden kann. Es braucht Väter und Mütter, Kinder, Enkel, Geliebte. Das heißt, sich ergeben. Ergeben ist eigentlich ein schönes altes Wort. Es heißt, sich aus der Hand geben, sich anvertrauen, sich nicht mehr mit sich selbst rechtfertigen, zu wissen, dass man bei sich allein nicht in guter Gesellschaft und gut aufgehoben ist. Vielleicht gelingt diese letzte Ergebung, die vielleicht vor allem im Alter notwendig ist, die letzte Bedürftigkeit nur wenigen Menschen, aber vielleicht ist ein Anfang davon möglich. Es ist nicht leicht in einer Gesellschaft, deren Ideal die Unabhängigkeit und die Perfektion ist. Es ist besonders für Männer nicht leicht, die kaum mehr scheuen als die Abhängigkeit. Eine Folge der Bedürftigkeit, die man sich eingestanden hat, wäre, sich als Ganzer im Fragment zu erkennen. Sich als Ganzer im Fragment zu erkennen. Gegen die Chaosängste alter Zeiten gab es den Glauben an Gott, der das Zerbrochene ansieht und sich dem Zersplitterten zuneigt. Man war also nicht völlig auf die eigene Ganzheit angewiesen. Die Ganzheitszwänge steigen da, wo der Glaube schwindet. Ich meine nicht nur der religiöse Glaube, sondern überhaupt der Lebensglaube, der Glaube daran, dass ein Leben und die Zukunft und die Arbeit des Menschen sinnvoll ist. Wer an Gott glaubt, braucht nicht Gott zu sein und Gott zu spielen. Er muss nicht der Gesündeste, der Stärkste, der Schönste, der Erfolgreichste sein. Er ist nicht gezwungen, völliger Souverän seines Lebens zu sein. Wo aber der Glaube zerbricht, da ist dem Menschen die nicht zu tragende Verantwortung für die Ganzheit des eigenen Lebens auferlegt. Es wächst ein merkwürdiges neues Leiden, das durch überhöhte Erwartungen an das Leben und der Subjekte an sich selbst entsteht. Mein Körper soll fit sein bis ins hohe Alter. Mein Körper soll schön sein. Ich soll schön sein. Denken Sie an die Schönheitsoperationen, die enorm zugenommen haben in unseren Gesellschaften. Es werden Milliarden und Milliarden jährlich dafür ausgegeben. Ich meine jetzt nicht Operationen, die notwendig sind nach Unfall oder irgendwas, sondern einfach, dass Menschen es in ihrem fragmentarischen Leib und mit ihrer fragmentarischen Schönheit es nicht mehr aushalten. Sie stehen unter dem Zwang, ein Ganzer zu sein. Das sagen die Psychologen uns, ein ganz neues Leiden in unserer Gesellschaft, der Zwang, ganz zu sein. Mein Beruf soll mich völlig erfüllen, meine Ehe soll ungetrübt glücklich sein, der Partner soll der beste Liebhaber sein, die Partnerin die beste Köchin oder umgekehrt. Das sind Totalitätserwartungen an das Leben, die das Scheitern programmieren. Das sind Totalitätserwartungen an die Liebe, die ihr Scheitern programmieren. So ist das Leben nicht. Die meisten Ehen gelingen halb, und das ist gar nicht wenig. Die meisten Gebete gelingen uns halb, wenn es gut geht, und das ist nicht wenig. Es gibt die Süße der angenommenen Halbheit. Das heißt ja nicht, dass ich meine Halbheit von vornherein plane. Vielleicht setze ich unsere Ganzheit aus vielen geglückten Halbheiten zusammen. Wir müssen nicht ganz sein. So ist das Leben nicht. Meist ist man nur ein halber guter Vater, das ist immerhin schon was. Also die gelungene Halbheit, nicht unter dem Zwang zu stehen, wenn ich an die Gnade glaube, nicht unter dem Zwang zu stehen, ganz zu sein. Die Süße, die Schönheit des Lebens liegen nicht am Ende allein, im vollkommenen Gelingen, in der Ganzheit. Das Leben ist endlich, nicht nur, weil wir sterben müssen, aber es darf auch endlich sein, denn wir haben einen anderen Blick, der uns ganzer sieht, als wir sind. Ich habe angefangen mit dem Gedicht von Gabriela Mistral und ende mit einem Gedicht von Hilde Domin. Es hat auch als Thema Gnade oder Geborgensein im fremden Blick. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich die Augen treffen, entstehst du. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen. Dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Ich danke Ihnen.
Wir könnten jetzt auch länger schweigen und das nachklingen lassen und das verkosten aus der Erinnerung heraus Und zum Glück gibt es auch die Bücher, dass wir auch manches nachlesen können, auch wenn nicht vielleicht nicht genau das. Und ich möchte einladen, einige Minuten vielleicht wirklich zu schweigen oder mit der Nachbarin sich auszutauschen, was da noch weiter klingt und welche Frage und welche Lebenserfahrung aufgetaucht ist. So eine Murmelphase. Aber auch wenn man für sich sein möchte, ein paar Minuten einfach zu schweigen und dann zu schauen, ob noch eine Frage oder eine Mitteilung da ist. Okay? Ja, wer möchte noch oder kann etwas beitragen, eine Frage, eine Erfahrung, dann ist jetzt Raum dafür. Bitte.
Es gibt ein Abendlied, wo es heißt, ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesus Christus, damit der Feind nicht schade oder so. Ist da dieser Begriff Gnade nicht so wie ein Schild?
Ja. Die Lieder verstehen viel mehr von dem, was Gnade ist, als man in trockenen Worten oder theologisch sagen kann. Das ist wie ein Schild oder ein Mantel, ja.
Oder können Sie vielleicht da noch was dazu sagen?
Eine Frage anschließen?
Mir ist jetzt der Satz, Herr, deine Gnade genügt, in den Sinn gekommen, öfters mal. Und wir haben die Wunde da bestätigt.
Ich denke.
Manche bist du vielleicht mager, wenig sättigend, aber.
Gnade und Güte. Ich glaube, dass Güte eine Spezialform der Gnade ist, könnte man sagen. Güte setzt in nicht schlechten Sinn eine Beziehung von oben nach unten voraus. Nicht in einem fragwürdigen Sinn. Es gibt hier als Oben-Unten-Beziehung als fragwürdige. Vater zu einem Kind, zu Mutter zu einem Kind. Da liegt eigentlich etwas Ungeschuldetes, aber das ist eigentlich das Wesen der Gnade, etwas Ungeschuldetes, ein Gegebenes. Das ist ein Fall der Gnade. Ich glaube, es gibt, wenn man das so biografisch sieht, kaum einen Satz aus der Bibel, der so als Aufatmungssatz so oft zitiert wird wie dieser, lass dir an meiner Gnade genügen. Also gerade Leute in Verzweiflungen, in Nöten und so weiter. Immer wieder, ja.
Wie steht das?
Bei Paulus ich glaube, es ist im 1. Korintherbrief, aber ich weiß es nicht genau.
Gehen auf Weihnachten zu und die Menschwerdung Gottes ist ja nicht nur die Verweiblichung der Gnade. Vielleicht können Sie noch ein paar Gedanken dazu sagen. Und ein zweites habe ich noch. Wir hatten vor 3 Tagen am Sonntag vom Weltgericht gehört, wo der König die Völker versammelt und die Schafe von den Füchsen scheidet. Da hat mir jemand am Fluss beim Bibelabend gesagt, da gibt es letztlich dann doch keine Gnade.
Ja, zunächst zu Weihnachten. Das ist ja die Aufhebung aller Unterschiede. Also Gott wird Mensch, also nicht nur irgendein Mensch, sondern ein armes Kind, verehrt von den Subproletariern seiner Zeit, den Hirten, die dazugehören, sind eigentlich nicht da, die Theologen sind nicht da bei der Krippe, die Mächtigen sind nicht bei der Krippe und so weiter. Das ist schon eine aufrührerische Geschichte, eigentlich die unerhörteste und die unentbehrlichste. Die unerhörteste, Gott wird Mensch. Wir wissen überhaupt nicht, was wir damit sagen, wenn wir dieses kühne Wort sagen. Ich glaube, ohne diese Weihnachtsgeschichte und ohne die Idee der Menschwerdung Gottes wäre ich doch lieber Atheist. Also ohne diese große Erzählung, dass Gott nicht der Unberührte im Himmel ist, sondern einer, der dabei ist. Nicht als Zuschauer dabei ist, sondern der in allen unseren Lebensnöten ist. Das ist ein Gott, dessen man sich nicht schämen muss. Ich glaube, dass jede Wahrheit ihre Zeit braucht. Auch die Zeit, die Wahrheit, du kannst dein Leben verspielen. Du kannst dein Leben verspielen. Das ist gut. Ich glaube nicht an ein ewiges Höllenfeuer, das ununterbrochen brennt und wo Menschen gequält werden. Das wäre auch eine enorme Energieverschwendung schon. Daran glaube ich nicht, aber ich glaube in der Tat, dass man sein Leben verspielen kann. Es gehört zur Freiheit des Subjektes und auch zur Würde des Menschen, dass er sündigen kann. Wir wollten morgen darüber sprechen im Seminar, dass es Sünde einer der Würdebegriffen des Menschen ist. Bis dahin, Würdebegriffen, weil dieser Begriff aussagt, du bist Subjekt. Du bist nicht ein Rädchen im Ganzen nur. Sehen Sie, wir Deutschen haben uns nach dem Krieg so oft damit entschuldigt, indem wir uns selbst die Subjektivität abgesprochen haben. Wir konnten nichts machen. Wir waren nur ein Rädchen im Ganzen und so da. Wir waren nur Befehle gefolgt. Wir haben uns Verstand abgesprochen, Würde abgesprochen. Und der Begriff Sünde oder Schuld sagt, ja, ich bin es. Ich eine ganz kleine Geschichte. Ich war einige Zeit in New York, habe da gelehrt und hatte einen Freund, der Gefängnispfarrer war. Einmal bin ich mit ihm ins Gefängnis gegangen. Wir haben einen Schwarzen besucht, der seine Mutter umgebracht hat. Mein Freund, ein guter Psychologe und auch sonst ein netter Mensch, hat ihm gesagt, guck mal, wo du herkommst. Dein Vater war Alkoholiker, du kommst aus Harlem und so weiter. Und dann schrie der Schwarze plötzlich, nicht die Umstände haben meine Mutter umgebracht, sondern ich habe sie umgebracht. Das war Würde, also sich als Subjekt zu sehen. Der Freund hatte übrigens auch recht, davon abgesehen. Und es gibt einfach Situationen der zu verkündigenden Wahrheit, es kann jetzt nur dieses gesagt werden. Du verspielst dein Leben. Und ich glaube, je mehr man Gott als Liebe denkt, umso tragischer wird die Sünde auch, umso tragischer wird die Schuld. Also Gott ist ja kein Liebhaber, ist ja kein guter Onkel. Das ist das, was wir in der letzten Zeit mehr und mehr aus ihm machen, also diese Art von Verhaustierung Gottes. Also früher hatten wir fürchterliche Angst vor ihm und jetzt ist er plötzlich nur noch lieb, nett und so weiter. Es gibt die andere Stimme, die prophetische Stimme, die wir nicht unterschlagen dürfen. Du kannst dich selber ruinieren. Ausgedrückt in diesem Beispiel. Aber wie gesagt, an eine ewig brennende Hölle. Nein, so einen sadistischen Gott wollen wir uns nicht ausmalen. Ein Gedicht eines schwarzen Jungen aus dem Ghetto von Harlem, dem damaligen Ghetto. Wir hatten da ein Projekt und die Kinder mussten Schreibübungen machen und die haben tatsächlich viel Gedichte oder kleine Geschichten geschrieben. Und der hat sich selbst beschrieben unter dem Titel Was bin ich? Man denkt an das Bonhoeffer-Gedicht Wer bin ich? Eine ganz andere Frage. Was bin ich? Das sagt schon, dass er ein Ding ist. Ich bin der Schwarze, ich bin der Nigger, ich bin der nie euer Schwiegersohn sein darf und so weiter. Wenn man dieses Gedicht liest, ist jetzt so schwer es zu finden, dann sieht man, dass Gnadenlosigkeit ganz ähnlich funktioniert wie Gnade. Die Gnadenlosigkeit, also wenn jemandem verweigert wird, etwas zu sein, wenn jemand nur der Nigger ist, wie in diesem Fall, nur der Strichjunge, wie in diesem Fall, wenn man sich ihm nicht nähern darf, dann ist es gar nicht leicht für ihn, sich aus diesem Selbstbild zu befreien. Was bin ich? Ich bin euer Nigger, mehr nicht. Ihr sagt's mir ja dauernd. Ihr seht mich ja an mit dem anderen Blick, also nicht mit dem Blick der Güte, sondern dem Blick der Verachtung. Und es entsteht eine Schwierigkeit, an diesen schönen christlichen Satz zu glauben. Und so, ich will nicht sagen, dass es automatisch damit ausgeschlossen, aber es ist erschwert. Ich glaube, damit wir die christliche Botschaft weitertragen können, muss es auch ständig ein Politikum geben, nämlich die Frage, unter welchen Bedingungen sage ich das Menschen? Unter welchen Bedingungen können sie es überhaupt hören? Und was muss ich verändern? Ich als Christ, als Kirche, muss ich verändern, dass sie es hören können. Zur Verkündigung der Botschaft gehört auch die Erstellung menschenwürdiger Verhältnisse. Also Verkündigung der Botschaft ist ohne Politik überhaupt nicht denkbar, ohne Gesellschaftskritik und so weiter. Aber was ich noch sagen wollte, dieser kleine Zwack. Ich habe gesagt, wenn ich an die Gnade glaube, dann gibt es keine Essentialitäten mehr. Also etwas, was unter allen Umständen wichtig und lebensrettend ist. Sehen Sie, ich glaube zum Beispiel, dass der Kampf gegen die Gleichberechtigung von Homosexualität ein Verrat der Gnade ist. Hier wird nämlich eine Sache wieder essentiell und lebensrettend, die richtige Sexualität oder was man die richtige Sexualität nennt. Hier wird eines wieder lebensrettend. Oder, ja, das ist vielleicht als Beispiel genug. Es gibt keine, der Gedanke der Gnade stellt uns in eine unermessliche Freiheit. Freiheit heißt nicht Willkür, das ist ganz klar. Aber in eine unermessliche Freiheit. Und sie befreit uns, Götzen zu stürzen. Götzen, also den Götzen zum Beispiel, oder den Aberglauben, dass es nur eine Form von richtiger Sexualität gibt. Gnade hat immer mit Götzensturz zu tun. Das ist eine ihrer Schönheiten. Ich glaube, es ist eine der schwersten Fragen, vor der wir im Augenblick stehen. Also ich persönlich glaube, der Mensch soll an der Hand eines Menschen sterben und nicht durch die Hand eines Menschen. Was mich bei dieser ganzen Diskussion beunruhigt, ist, dass der Mensch immer mehr vollkommener Macher seiner selbst wird. Von der Pränataldiagnostik über die zum Teil ausgefallenen Medizin, dann auch noch bis zum Sterben. Das ist mein großes Bedenken. Wenn sich jemand das Leben nimmt, der es in voller Verzweiflung nicht aushält, dann werde ich schweigen. Dann werde ich schweigen. Ich werde kein Urteil darüber finden. Aber organisierte Sterbehilfe, also ein Geschäft daraus machen, und sehen Sie, überlegen Sie mal, was in Holland schon passiert. Es gibt darüber ganz interessante Untersuchungen, wie das mit der Freiwilligkeit ist. Wenn schon Kinder, die sich überhaupt noch nicht verantworten können oder überhaupt noch nicht antworten können, sozusagen getötet werden. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Also ich sage nichts, also ich kenne auch Fälle, wo Menschen das Leben einfach nicht ertragen haben.